Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 512 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer ganz herzlich und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Es gibt ein paar Themen, über die ich ganz gern sprechen möchte, und ich möchte auch gleich mit dem ersten Thema anfangen, das es ja vielleicht ein bisschen in sich hat. Der neue Audi Q7 ist vorgestellt worden. Und es geht mir aber jetzt nicht um das Auto, sondern um die technische Ausstattung von diesem Fahrzeug. Also, ich habe die Möglichkeit, in diesem Auto das Smartphone, das Qlook-Laut, mein mobiles Denkgerät, was ich in meiner Tasche mit mir führe, in irgendeiner Art integrieren zu lassen. Es nennt sich Android Auto. So. Aber wie funktioniert das nun? Oder wie soll es funktionieren? Und wie funktioniert es heute? Wenn man sich die Sache mal etwas genauer ansieht. Also, der Gedanke ist, dass ich alles das, was ich auf meinem Telefon habe, immer dabei habe, unterwegs habe, auch im Auto verwenden kann. Der ist ja gut. Dass auch das Display meines Telefons im Grunde genommen auf dem Autodisplay zu sehen ist. Auch das ist gut. Aber wie macht man das denn nun? Naja, ich muss ja nun mein Telefon irgendwie mit dem anderen verbinden. Wir kennen das ja in vielen Bereichen, Miracast zum Beispiel und so. Da habe ich die Möglichkeit, an beliebigen Monitor das wiedergeben zu lassen, was auf meinem Telefon drauf ist, auf dem Display. Hier ist es nicht ganz so einfach, denn hier muss ich ja erstmal ein MMI Plus, ein Multimedia Interface Plus kaufen bei Audi. Das ist ja kein Problem, kostet nur 2.800 Euro. Und wenn ich das habe und habe dann auch ein vollwertiges Navigationssystem im Auto, welches mit Google natürlich zusammenarbeitet, auch live während der Fahrt, welches also Datenübertragung produziert und mich überwachen lässt, dann kann ich auch mein Navigationssystem als App von meinem Telefon verwenden. So weit, so dämlich. Wenn ich aber jetzt mein Telefon wirklich erstmal verbinden will mit dem Auto, die Metadaten, die werden über AVRCP übertragen, und also per Bluetooth, und der Audio-Stream, denn ich will ja nun auch meine Audios, die ich auf dem Telefon drauf habe, im Auto hören mit dem entsprechenden Klang. Das wird mit A2DP gemacht, also Standard, möchte ich mal sagen. Allerdings so richtig komfortabel, weiß nicht. Also die Musik kriege ich rüber, okay. Titelinformationen bekomme ich auch noch im Auto angezeigt, auch okay. Aber dass man da mal irgendwie das Cover von der Musik dabei hat, von einer CD, die ich vielleicht habe, oder das geht nicht. Nö, ist so erstmal nicht möglich, weil die Übertragung mit diesen beiden Protokollen, mit Audio und den Metadaten, hat das nicht dabei. Wenn ich meine Musik aber jetzt zum Beispiel von Spotify oder Google Play Music oder so weiter hören will im Auto, was ich ja mit meinem Telefon kann, dann geht das auch nicht. Nee. Außerdem muss ich ja auch erstmal, damit mein Telefon das überhaupt kann, dort eine App drauf laden, und zwar Android Auto. Das wurde zwar nie beschrieben, es gibt auch keinen Hinweis darauf. Auch der Vorführer des Autos wusste das nicht. Der hatte nämlich ein vorinstalliertes Telefon dabei, aber ein fremdes, da wusste nicht, wie das geht. Aber das Internet wusste das natürlich. Nur die App, die war nicht so einfach zu bekommen. Also man musste erstmal nach einer APK suchen und so weiter. Mittlerweile soll sie wohl bei Google auch verfügbar sein. Ja, und dann ist aber noch eine Geschichte. Wenn man also diese Hürde überwunden hat, muss man dann auch noch das mobile Telefon per Kabel, gesprochen K-A-B-E-L, an das Auto, an dieses Multimedia-System anschließen. Es reicht nicht aus, dass ich eine Bluetooth-Verbindung habe, sondern ich muss tatsächlich ein Kabel anschließen. Vom Telefon zum Auto. Ja, so viel zum technischen Fortschritt in der Autobranche. Und dieses Kabel, ja, wenn das dann angeschlossen ist, dann kann man so einiges machen. Dann kann ich also die Google-Sprachsteuerung aufrufen aus der Bedienung, aus dem Drehknopf, aus dem Auto heraus und kann auch so einige andere Dinge machen. Ich kann meine Playlists abrufen und also im Grunde genommen funktioniert es recht gut. Allerdings kann ich mein Telefon nicht mehr bedienen, weil der Home-Button wird deaktiviert. Damit man also während der Fahrt nicht daran rumspielt oder so. Die sind ja so fürsorglich, die Autobauer. Dass aber mein Mitfahrer eventuell, der Beifahrer, das machen will und kann und darf und soll, daran haben sie nicht gedacht. Allerdings gedacht haben sie wahrscheinlich sowieso nicht viel, denn diese Sperre lässt sich leicht umgehen durch einen Wischbefehl über den Home-Button und schon kann man es wieder bedienen. Also alles sehr halbherzig, sehr, ja, unausgereift, möchte ich mal sagen. So, also, das war jetzt die Home-Taste. Was haben wir noch? Ja, die Darstellung im Display des Autos, die stimmt auch nicht so ganz. Gerendert wird das im Telefon, aber die können wohl nicht so richtig miteinander. Am Bildschirm im Auto hat man rechts und links bei einer 1024er Darstellung schwarze Ränder. Da wird nicht entsprechend skaliert oder sonst was oder das Bild anders aufbereitet. Nee, nee, man macht eben da so wie in alten Fernsehzeiten, als man 4:3 Filme auf 16:9 Fernsehgeräten dargestellt hat, macht man eben schwarze Ränder rein. Die haben also gelernt von den Fernsehmachern. Also alles in allem, es ist einfach noch nicht gar. Da tut sich noch und muss sich noch einiges tun, bevor das überhaupt interessant wird. Ein teures System im Auto zu kaufen, damit man dann über eine App und ein Kabel das Telefon anschließen kann, Entschuldigung, ist einfach blöde. Gibt natürlich auch andere Sachen. Man kann die Außenantenne des Autos, die wird nach innen geführt, auf einen, ja, so gummierten Platz, wo man das Telefon drauflegen kann, wo es also nicht runterrutscht und nicht wegrutscht. Dort kann das Telefon auch gleich drahtlos aufgeladen werden. Er kann nicht, könnte aufgeladen werden, wenn man nämlich ein 5-Zoll-Telefon hat und hat dort das Kabel angeschlossen, dann passt das wiederum nicht in diesen Ausschnitt hinein, wo man das Telefon drauf und reinlegen muss, damit es aufgeladen wird und hängt dann von der induktiven Ladeeinheit so weit entfernt, dass es nicht mehr geladen kann. Also, eine wunderbare Technik mit einem riesigen Potenzial, nur es müsste sich mal alle Gedanken darüber machen. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich ein Auto gekauft haben von irgendeinem Hersteller, neu oder gebraucht, und fahren in eine Werkstatt, nicht in die Originalvertragswerkstatt des Herstellers, lassen das reparieren und anschließend sagt das Auto, nö, ich bin nicht in der originalen Werkstatt repariert worden, ich fahre nicht mehr. Wäre ziemlich dämlich, oder? Wir haben ja auch Gesetze, die den freien Werkstätten auch die Möglichkeit geben, an Originalersatzteile heranzukommen und so. Also das war jetzt nicht real, was ich gesagt habe. Oder fast nicht real. Noch extremer wäre es ja, wenn Sie einen LKW hätten und hätten hinten drauf Ladung, würden von A nach B fahren, unterwegs haben den kleinen Defekt, die Windschutzscheibe muss erneuert werden, wird eine neue unterwegs schnell eingebaut, teuer genug ist so ein Ding ja, und anschließend sagt das Auto, nein, ich fahre nicht weiter, du warst nicht in der Originalvertragswerkstatt und deine Ladung da hinten drauf, die kriegst du auch nicht mehr wieder, nie und nimmer nicht. So absurd, wie das klingt, aber es real ist es dennoch. Denn wenn ich an das iPhone 6 denke, da gibt es einen Fehler 53 und der beschreibt genau das. Das heißt sonstige Fehler. Es gibt zum Beispiel einen Fotografen in England, der unter anderem auch für den Guardian arbeitet und der Guardian hat darüber berichtet, dass er das Display austauschen lassen hat von einer Firma, die eben nicht von Apple autorisiert war dazu. Das Gerät läuft gut und toll, aber er kann nichts mehr damit anfangen. Das ist gesperrt. Er kommt nicht mehr an seine Daten ran, bekommt nur noch den Fehler 53 angezeigt. Und da hat er gesagt, na, jetzt muss ich aber doch meine alten Bilder und meine Dokumente und sowas wieder haben. Ist in einen Apple-Laden gelatscht und hat gesagt, hier, guckst du, hilf mir mal weiter, so und so. Und haben gesagt, nö, können wir nichts mehr machen, geht nicht. Haben wir auch keine Möglichkeit mehr, wenn das von einer nicht autorisierten... Ja, sein Eigentum. Er hat frei entschieden, wo er hingeht zur Reparatur, weil es preiswerter war, weil die Reparatur auch sachlich und fachlich okay war. Aber der Hersteller ist nun mal der Meinung, entweder ich autorisiere das, wie jemand mit seinem Eigentum umgeht, oder ich nehme ihm alles weg, was er jemals darauf gespeichert hat. Ja, und man hat eben dann angefragt bei Apple und zur Antwort kam, dass das Telefon jetzt nur noch als Junk zu benutzen ist. Und an seine Fotos käme er nie mehr ran. Wenn man sich so etwas überlegt, an Dreistigkeit ist es ja eigentlich kaum zu überbieten. Wenn ich Eigentum habe, dann kann ich es doch wegwerfen, aufessen, kaputtschlagen, verschenken, auf den Mond schießen oder was auch immer. Das darf der Hersteller doch nicht mehr beeinflussen. Und wenn er mir aber meine Sachen wegnimmt, naja, aber diese arroganten und dreisten amerikanischen Unternehmen, die machen es eben. Und keiner von unseren Politikern hat wirklich die Stirn, dagegen vorzugehen und zu sagen, Kinder, so geht es nicht, jetzt müssen wir hier der Sache mal Einhalt gebieten. Aber vielleicht hat Apple ja schon darauf reagiert. Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie ein neues iPhone kaufen, können Sie Ihr altes in Zahlung geben. Aber nur, wenn es noch funktioniert. Sonst nicht. Und jetzt hat Apple aber angekündigt, dass sie auch defekte Geräte in Zahlung nehmen wollen. Das heißt also, wenn Ihr Telefon kaputt gegangen ist und Sie wollen ein neues iPhone kaufen und Sie geben das alte ab, dann bekommen Sie dann noch eine Gutschrift von etwa $50 oder sowas auf das neue. Und bei 5S gibt es, glaube ich, sogar $200 und 250 für die 6 und 6 Plus Modelle. Also, ob das jetzt etwas damit zu tun hat, dass man bei einer Fremdreparatur plötzlich alle Daten weggenommen bekommt, damit die Leute dann nicht sagen, ich kaufe nie mehr Apple, sondern ich krieg ja sogar noch ein bisschen was. Ob man die Leute damit locken will, weiß ich nicht. Aber naja, das Thema von vorher ist absurd genug. Lassen wir es dabei bewenden. Weil wir gerade bei Klugloud sind, mobilen Telefonen, die angeblich so schlau sind, aber ich meine, sie können hier nur eine ganze Menge können, hat ja nicht mit schlau zu tun. Das Honor 5X oder Honor 5X, das ist vorgestellt worden Anfang Februar, ist für 230 Euro auch in Deutschland erhältlich und das war Grund genug, mal zu gucken, was dieses Ding eigentlich kann und macht und tut. Also das 5X, das hat ein 5,5 Zoll Display, ein Vollmetallgehäuse. Naja, Vollmetall, es ist außen noch ein Rand aus Kunststoff, der muss auch sein für die Antenne, denn aus der Metallkiste kann die Antenne nicht sehr viel sehen. Eine 16 GB Speicher eingebaut und eine 16 Megapixel Kamera. Dann ist es vorgesehen für zwei SIM und zwar einmal für ein Nano-SI-Modul und einmal für ein Micro-SI-Modul. Und zusätzlich aber auch noch eine SD-Karte. Es sind also drei Einschübe da drin. So, es macht also insgesamt einen recht guten Eindruck. Es sind unterschiedlichen Farben lieferbar und so weiter. Und einige Händler bieten sogar schon Rabatt an, dass man einen Gutschein von 30 Euro bekommt, wenn man es kauft, den man hinterher wieder einlösen kann. Sie kennen diese merkwürdigen Spiele wahrscheinlich auch. Einige Leute, ist das so umständlich, die machen es nicht. Fingerabdrucksensor hat er auch. Fingerabdrucksensor ist ja nun nichts, was mit Sicherheit zu tun hat, obwohl ich es an vielen Haustüren überall sehe. Aber naja, hier hat man sich aber etwas einfallen lassen. Der soll wohl so gut sein, dass man auch mit leicht verschmutzten Fingern ermöglicht. Oder vielleicht sogar mit Fremdfingern, wer weiß. Und man kann mit unterschiedlichen Fingern auch unterschiedliche Applikationen starten, also unterschiedliche Programme aufrufen. Insgesamt also ein Telefon, welches mit 230 Euro mehr als alltagstauglich ist, Speichererweiterung übrigens bis zu 128 GB, und welches, naja, da sollte man mal darüber nachdenken, bestimmt nicht den Dienst einstellen, nur weil man es an der Ecke reparieren lassen hat und nicht vom Originalhersteller. Wir haben die Leute früher immer gesagt, Gottes Mühlen mahlen langsam. Ja, der Beweis wurde jetzt wieder erbracht. Facebook ist verurteilt worden von einem Gericht. Jetzt, dieses Jahr, 2016, aufgrund einer Klage, die im Jahr 2010 von dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper eingereicht worden ist. Es geht da um die Freundfinderfunktion, wobei Adressbücher der Nutzer gescannt worden sind nach E-Mail-Adressen und so weiter. Und wenn da Adressen gefunden worden sind, die in Facebook schon bekannt war von anderen, dann wurden die in irgendeiner Art miteinander verkuppelt oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde gesagt, hier der und kannst du den und kannst du diesen. Und der Bundesgerichtshof hat diese Sache jetzt für unzulässig erklärt. Also, Facebook darf nicht mehr aufgrund von Adressbüchern, wo E-Mail-Adressen drin sind, versuchen, Leute miteinander zu verkuppeln. Mir fällt nichts anderes dazu ein. Ist ja eigentlich gut. 5 Jahre ist schon eine tolle Leistung. Das einzige Problem dabei ist, dass diese Funktion schon vor Jahren von Facebook abgeschafft worden ist. Die haben wohl selbst nicht daran geglaubt, dass sie vor Gericht bestehen können. Das heißt, das Gericht, der Bundesgerichtshof, hat jetzt ein Urteil gefällt über eine Funktion, die nicht mehr vorhanden ist und die Facebook nicht mehr nutzen darf, weil sie nicht mehr nutzen oder irgend sowas. Da habe ich letztens in der Welt etwas gelesen. Da habe ich gedacht, die wollen mich veräppeln, aber es ging nur um Apple, nicht darum, dass es unwahr ist. Es gibt Probleme, die haben also bei einigen ihrer Netzteile, die für iPods, iPhone, Mac und iPads sind, irgendwas festgestellt, dass man einen Stromschlag erleiden könnte, wann auch immer, wie auch immer. Und sie rufen jetzt Millionen von Netzteilen zurück, die sie austauschen wollen. Ja, das ist ja gut. So, die Leute bekommen dann eben Post und dann wird denen mitgeteilt, dass sie das alte Netzteil dann zurückschicken sollen und sie würden in Kürze ein neues bekommen. Und dann liegt bei dem neuen Netzteil auch die Rücksendungsanleitung dabei. Und da steht, sehr geehrter Apple-Kunde, bitte benutzen Sie den beigefügten Umschlag, um Ihren alten Teil an Apple zu schicken. Um das Teil an Apple zu schicken, bitte legen Sie das Teil in den vorfrankierten Umschlag und geben Sie den an der Ihnen nähere Poststelle oder Postkasten ab. Ja, man muss das sacken lassen. Was Sie nicht hören konnten, Groß- und Kleinschreibung wurde hier auch mit zufälligen Würfeln gemacht. Es ist schon erstaunlich. Ein Unternehmen, welches zu den Reichsten dieser Welt gehört, dass die ein solches Schreiben rausgeben und sich nicht schämen. Jede kleine Firma würde sich in Grund und Boden schämen, aber bei Apple ist es offensichtlich vollkommen egal. Dem Vernehmen nach soll es aber nicht von Google-Diensten übersetzt worden sein, weil dann wäre die Übersetzung noch schlechter gewesen. Vor, ich glaube, es war vor 2 Wochen sowas, da haben sich Fachleute aus der neuen Automobilindustrie oder Branche in Michigan getroffen und haben darüber beraten, wie man denn künftig Autos bauen sollte, was wichtig ist, was unwichtig ist, wie sie aussehen sollten, wo es technische Probleme gibt, was als nächstes erreicht werden soll und so weiter und so weiter. Und da hat man auch so einige Punkte herausgearbeitet, wie ein solches Auto denn aussehen soll. Also alle wollen autonome Fahrzeuge haben. Also Automobile wollen sie haben. Gut, das ist ja auch klar. Ich kann es ja auch so langsam nachvollziehen. Ich bin fast täglich mit dem Auto unterwegs. Und ich muss sagen, ich glaube, automatisch fahrende Autos wären mir mittlerweile lieber. Dass das nicht ohne Vernetzung geht, das ist auch ganz klar. Die Autos müssen sich untereinander absprechen. Wer kommt wann von wo nach wo? Wann ist er wo? Wo ist ein Stau? Wo muss man drum herum fahren? Wo ist ein Unfall? Ist alles ganz klar. Aber was diese Leute da nicht gemacht haben und auch nicht machen konnten, das ist über die gesetzlichen Grundlagen sprechen, wie diese Daten, die zwingenderweise erhoben werden müssen, geschützt werden. Dass sie nur zu dem Zweck, zu dem sie erhoben werden, auch benutzt werden. Also für eine flüssige Verkehrsführung, für Warnungen vor Unfällen und ähnlichen Sachen. Nee, das hat man also nicht geschafft. Und man hat sich im Grunde genommen auch ein bisschen darüber mokiert, dass die menschliche Dummheit so groß ist, dass es ohne automatisch fahrende Gefährte jedweder Art nicht mehr geht. Egal, ob es jetzt Busse sind oder Autos sind oder Bahnen sind oder was auch immer. Also es kommt alles auf uns zu. Wahrscheinlich auch LKW. Nur das Personal, das muss vielleicht noch mitfahren zum Be- und Entladen. Nur eine Sache ist mir aufgefallen. Alles, was vorgestellt wurde, alles, was besprochen wurde, alles, was diskutiert und gezeigt wurde, das sind alles Autos in der Art, wie wir sie heute haben. Gigantische Monsterkarren mit unglaublich hoher Leistung, die ein wahnsinniges Geld kosten. Und ein richtiges Auto für Menschen ist nicht dabei. Und hier muss ich sagen, bei aller Kritik an Google, die mir immer wieder über die Lippen rutscht, dieses Google Eye, dieses kleine Google Auto, was da schon seit Jahren selbst durch die Gegend fährt und bis heute noch keinen Unfall selbst verursacht hat, sondern nur ab und zu mal von der Polizei angehalten wird, weil es zu vorsichtig fährt. Das wäre im Grunde ein richtiger Weg. Aber bei uns müssen ja Monsterschlachtschiffe fahren. In Deutschland haben wir so wenig Platz. Auf den Straßen, auf den Autobahnen, beim Parken, im Parkhäusern, irgendwo abends zu Hause vor der Haustür oder wo auch immer. Aber die Schiffe, die werden größer, dicker, schwerer und mehr PS, damit sie dann mit einer höheren Leistung im Stau stehen. Vielleicht könnte man ja dann darüber diskutieren, wer das bessere, schnellere, stärkere, teurere Auto hat, wenn man im Stau die Scheibe runtermacht. Aber warum kommen keine Autos für Menschen? Warum kommen keine Autos, die 5, 6, 7, 8.000 Euro kosten? Elektroautos, die höchst effizient mit der Energie umgehen, mit denen ich meine 200, 300 Kilometer fahren kann, die ich zu Hause an meiner Steckdose aufladen kann. Warum gibt es hier nicht in dieser Richtung Entwicklung? Weil dann viele dieser großen, althergebrachten Firmen, die viele, viele Patente haben, die ihr riesiges Vermögen aufgrund von überteuerten Karren erwirtschaftet haben. Wir müssen ja wissen, dass mehr als 50% Gewinn ist bei einigen Herstellern, weil die dann sofort ihre Pfründe verlieren würden. Es werden keine Autos für Menschen gebaut, die sich quasi jeder leisten kann, die man irgendwo quer in der Lücke parken kann, wo drei oder vier Autos auf dem Platz von heutigen einem Auto hinpassen, die man einfach über Nacht an der Steckdose laden kann. Jetzt wird darüber diskutiert, dass die Politik nun endlich mal eine Förderung für Elektroautos zahlt. Jetzt frage ich mich, ich habe da mit einigen Leuten gesprochen darüber, wenn wirklich 5.000 Euro pro Elektroauto Förderung von der Regierung gezahlt werden, also von uns allen, denn die Regierung hat ja kein Geld, die holt es ja von uns. Die Autohersteller wissen heute schon, dass sie dann ihre Autos verbessern mit irgendwelchen unsinnigen Sachen, um diese Prämie wieder aufzufressen. Denn das wird nicht dazu führen, dass die Autos für uns wirklich billiger werden, sondern sie werden erstmal teurer und dann kommt die Prämie und dann sind sie hinterher genauso teuer wie vorher. Ein richtiges, gutes, schönes Auto ist nicht da. Wenn die Regierung wirklich 5.000 Euro zahlen würde, dann sollte sie verdammt nochmal der Autoindustrie sagen, bau eine Kiste, die allen Sicherheitsanforderungen entspricht, für 5.000 Euro und dann kann jeder so ein Ding für 500 Euro kaufen, indem er die 500 Euro drauflegt. Das wäre eine tolle Sache. Wir würden die ganzen Benzin- und Dieselfresser innerhalb kürzester Zeit von der Straße haben. Jedenfalls die meisten. Aber das passiert nicht. Oder für Elektroautos, wenn wirklich überall Elektro-Tankstellen entstehen würden, also Zapfsäulen für so, und den Strom dafür, der würde von der Regierung bezahlt, anstelle der Prämie, die wieder zu den Autobauern fließt, damit die noch reicher werden. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Da könnte man auch darüber nachdenken. Nein, es müssen weiter riesige, schwere Protzkisten sein, die Dinosaurier unseres technischen Zeitalters, und die Hersteller haben Angst davor, aber sehen noch nicht, dass ihre Karren letztendlich aussterben werden. Es wäre schön, wenn das sehr schnell und sehr bald geschieht, wenn wir wirklich unsere Autos sauber und leise durch die Gegend fahren lassen würden und dann vielleicht sogar so weit selbststeuernd, dass keine Unfälle mehr passieren können und der Mensch aber dennoch das Ding lenkt und fährt, wenn er Lust hat. Und wenn nicht, naja, dann soll er eben in der Zwischenzeit auf seinen Dattelfon rummachen und das Auto sagt, so, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt machst du weiter. Leider ist das in Michigan so nicht herausgekommen, sondern es geht darum, wieder neue, bessere, schnellere und vor allen Dingen teurere Fahrzeuge in den Markt zu bringen. Denn die Regierung hat ja gedroht, wir geben da viel Geld dazu. Da ich oft irgendwelche Kleinigkeiten kaufe für die Fernsehsendung oder für ähnliche Sachen und Experimente, sehe ich auch sehr viel bei eBay nach. eBay ist für mich heute das, was früher der Neckermann oder der Quellekatalog war. Da sehe ich am schnellsten die Neuigkeiten. Aber was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, das ist die Software von eBay. Ich glaube, dass sich dort massive Probleme auftun. Probleme im Bereich von, naja, es ist zu groß geworden, dieses Programm eBay, diese Datenbanken. Zum Beispiel ein Kauf. Ich will irgendetwas kaufen und will 4 Stück davon kaufen. Eins zum Kaputtmachen, eins zum Ausprobieren, eins zum Ansehen und eins als Reserve oder sowas. Auseinandernehmen muss ich ja immer irgendwas. Und habe mich aber vertan und kaufe nur eins. Gut, da der Händler aber zum Beispiel für jedes einzelne Teil Porto haben will und selbst wenn ich es in den Warenkorb packe, immer noch für jedes Teil Porto haben will, denke ich mir, gut, schreib's denn an, will's 4 bestellen, er soll diesen einen Kauf stornieren, ist ja noch nicht bezahlt. Händler macht das selbstverständlich, man bestellt 4 Teile, bezahlt die, bekommt die auch geliefert, nur obwohl der Kauf abgebrochen ist, obwohl der Händler das eingegeben hat, steht immer noch bei mir, dass ich einen Artikel bezahlen muss. Steht immer noch bei mir, wenn ich etwas Neues bezahle, dieser eine Artikel, wo der Kauf abgebrochen ist. Da, und ich muss ihn jedes Mal von Hand wegklicken. Diese und ähnliche Probleme sind in der letzten Zeit so massiv geworden, dass ich mich frage, wann die ganze Sache kippt. Irgendwas stimmt da nicht. Genauso die Datenbanken. Wenn ich also etwas bekommen habe und ich markiere es als erhalten bei mir mit einer kleinen Notiz dabei und ich will dann anschließend eine Bewertung abgeben, dann kommt diese Bewertung nicht sofort, sondern das dauert dann teilweise etwa 3 oder 4 Stunden, bis das bei mir als bewertet markiert ist. Manchmal versuche ich noch was Neues zu bewerten. Nein, nein, das geht dann nicht. Dann bekomme ich irgendwelche Fehler. Und genauso ist es, wenn ich, wie in einem ähnlichen Fall, sage, ich frage den Händler, ich will 3, 4, 5 Teile haben und der will für jedes einzelne Porto haben. Und da ist es so blöde, da kann ich es entweder nur kaufen und eine Preisanfrage stellen, aber wenn der sagt, nee, ich will das Porto für jedes Teil haben, auch wenn ich es in einen Umschlag stecke, dann habe ich es trotzdem gekauft. Also die Voranfrage, die bietet eBay gar nicht an. Und es gibt so einige Sachen, die laufen einfach nicht rund. Und vor allen Dingen diese Updaterei oder irgendwas ist nicht verfügbar oder irgendwas geht im Moment nicht. Das ist mir gerade in den letzten 2, 3 Monaten quasi tagtäglich aufgefallen, dass da das große Hängen und Haken bei eBay ist. Mal sehen, ob die Software an ihre Grenzen gestoßen ist. Ja, mit den Grenzen stoßen ist das so eine Sache. Ich bin auch an die Grenzen gestoßen. Ich bin schon wieder am Ende dieser Sendung. Ich möchte Sie nochmal auf unseren Shop hinweisen. Schauen Sie einfach mal bei uns auf die Homepage auf cc2.de. CC2 wird geschrieben. Caesar, Zeppelin, Wilhelm oder Wolfgang, wie nachdem, Emil, Ida. Und dann .de. Und da ist auch der Link zum Shop. Da ist auch der Link zum Forum. Und da können Sie sich weiter informieren. Da finden Sie alle Fernsehsendungen, die bisher gelaufen sind, zum Download. Finden Sie natürlich auch bei YouTube. Dort stehen auch alle drin. Wir haben im Moment fast 14.000 Abonnenten und Downloads, ich weiß nicht wie viele Millionen. Und Sie finden die ganzen Audiocasts bei uns über die Homepage im Archiv. Also, lohnt sich immer mal drauf zu gucken, reinzugucken und vor allen Dingen bei uns im Shop vielleicht das eine oder andere zu kaufen. Aber die Eulen, na, warten Sie mal, die werden bald da sein. Aber der Name der Eule, der ist ja mittlerweile gezogen. Und in der nächsten Fernsehsendung, also gestern in 2 Wochen, da wird er auch verkündet. Sind Sie gespannt? Bis dann. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.